So, heute alles eingestöpselt.
Wer? Bei wem?
Mein Mikro bei meinem Laptop.
Okay, dann kann's ja losgehen.
Es ist Donnerstag, der 11. März 2021. Der Rasenproduzent Hendrix Gras hat heute bekannt gegeben, dass er wegen der rund 6500 gestorbenen Arbeiter auf den Baustellen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar boykottieren wird. Ich bin die Flotte Lotte, ein Hundetraum in Schwarz. Bei mir sind Melina und Dakte. Ihr hört Königin von Deutschland, den lebendigsten Podcast aller Zeiten.
Dann geh mal los. Ja, das stimmt.
Pickepacke volles Programm. Wir haben in der letzten Folge quasi zwei Themen aufgeschoben, zu denen ich gesagt habe, dass wir das ja vertiefen könnten in der nächsten Folge, was ja die Folge jetzt ist. Deshalb habe ich hier am Anfang zwei Kurzreferate, die ich aber wirklich versuchen werde, kurz zu halten. Ich glaube, es gibt einige aktuelle Themen, über die wir reden können. Das eine ist das Thema Mikroplastik. Zum Thema Mikroplastik hatten wir beim letzten Mal, dass das ja wohl ein Problem ist, aber es weiß keiner so genau, was für ein Problem das wirklich ist. Und das habe ich ein bisschen recherchiert. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ich habe dazu einen wissenschaftlichen Vortrag gesehen oder gehört. Und ich habe gehofft, dass ich da irgendwie drankomme an diesen Vortrag, an die Folien oder an das Pitch Deck, wie man das heute so schön sagt. Ich sehe im Bild eine Katze.
Mit einem dicken Bauch.
Ja, habe ich aber nicht gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Referent war. Professor Schmidt aus, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, von der Universität Duisburg-Essen. Mhm. Und ich habe mir von dort eine Doktorarbeit runtergeladen, die sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Analytik von Mikroplastik. Die ist einem Gerrit Renner, wie gesagt, aus Duisburg-Essen, trägt den putzigen Titel Development of New Spectroscopic and Multivariate Chemometric Methods for the Characterization of Microplastics in the Marine Environment, wenn du verstehst, was ich meine. Also auf Deutsch und einigermaßen Verständnis, es geht um neue Methoden für die Analytik von Mikroplastik. Und in solchen Doktorarbeiten ist ja immer auch ein Teil, in dem beschrieben wird, um was es geht und was die Relevanz des Themas ist. Und diesen Teil habe ich mir genau angeguckt und habe mir dazu ein bisschen was rausgeschrieben. Es ist also tatsächlich so, dass Mikroplastik ein Thema ist, das von wissenschaftlicher Seite her sehr, sehr unterbelichtet ist. Mhm. Es ist zwar groß in den Medien, aber keiner weiß eigentlich wirklich, von was er spricht. Es gibt so ein paar, es gibt verschiedene Definitionen, aber man einigt sich da ungefähr auf Partikel, die kleiner als 5000 Mikrometer in der kürzesten Seite sogar, glaube ich, sind, also kleiner als 5 Millimeter. In der kürzesten Seite, das kann auch eine längere Faser zum Beispiel sein, die würde auch noch in Mikroplastik zählen. Es gibt noch eine Unterkategorie und das ist auch die wirklich offenbar die gefährlichste, die nennt man Submikroplastik. Die ist dann im Bereich von einem Mikrometer bis runter zu 0,1 Mikrometer. Also das wären 100 Nanometer, also das wäre der Nanobereich, das habe ich in der letzten Folge als Nanoplastik bezeichnet. Und es gibt so ein paar Daten. 31% des Mikroplastiks, das man findet, ist sogenanntes primäres Mikroplastik. Das wusste ich auch gar nicht. Das sind keine Abbauprodukte von irgendwelchen Kanistern, die im Meer rumschwimmen, sondern das wird schon als Mikroplastik in die Ozeane eingetragen, weil es als solches zum Beispiel in Cremes, Zahncremes, Pflegeprodukten oder sowas drin ist. Oder zum Beispiel in Mikrofasern und gelangt dann so, wie es ist, dann irgendwann in die Ozeane. Mhm.
Der also Rest, entweder durchs Abwasser oder durch den Menschen direkt, auf direktem Weg.
Genau, ja. Üblicherweise, oder das hat auch die verschiedensten Wege, wie das zum Ozean gelangen kann. Manchmal wird es auch in der Kläranlage aus dem Trinkwasser oder aus dem verunreinigten Wasser rausgefiltert und als Klärschlamm dann auf die Felder aufgetragen. Dort wird es ins Grundwasser gespült und gelangt dann so in die Ozeane. Also Ozeane sind immer Endstationen für Mikroplastik.
Okay.
So, wie gesagt, 31% aus solchen Cremes, nenne ich es mal, als Überartikel oder Mikrofasern. Und der Rest ist wirklich degradiertes Plastik, also der Kanister, der mechanisch immer kleiner gerieben wird durch die Kräfte des Ozeans und zu immer kleineren Partikeln wird. 4,8 Millionen Tonnen in 2010. Das ist eine Rechnung, die es gibt. 4,8 Millionen Tonnen Plastikmüll in einem Jahr in den Ozean.
Boah.
Das ist 1,8% der weltweiten Produktion an Plastik. Das ist einiges.
Ja.
Das ist aber, wie ich sagte, nur eine Berechnung. Andere Berechnungen gehen da von wesentlich niedrigeren Beträgen aus oder von wesentlich niedrigeren Massen. Bei denen sind es dann nur 100 bis 200.000 Tonnen im Jahr. Das ist aber, glaube ich, immer noch einiges.
Mhm.
So, und warum ist das jetzt so gefährlich? Drei Gründe gibt es vor allem. Und das war das, was mich so interessiert hat. Deshalb habe ich das nochmal nachgeguckt. Erstens, also es wird gefunden bei uns fast durch die ganze Nahrungskette. Es wurde gefunden in Trinkwasser oder es wird gefunden in Trinkwasser. Es wird gefunden in allem, was aus dem Meer kommt. Salz, Meeresfrüchten und so weiter. Es wird aber auch zum Beispiel gefunden in Honig. Also wir selber sind betroffen davon. Kann dann problematisch sein, wenn das Mikroplastik selber macht dem Menschen erstmal nichts oder ist nicht akut toxisch. Es kann aber ein Vektor sein für akut toxische Stoffe, wenn zum Beispiel Schwermetalle anhaften. Und mit dem Mikroplastik kriegst du dann das Schwermetall und das Schwermetall treibt dann Unfug. Die anderen Risiken sind eher überschaubar für uns Menschen, aber für Meeresbewohner, Fische, es wird in 3/4 aller Meeresbewohnern wird Mikroplastik gefunden in einer Untersuchung. Ich glaube 71% oder so waren es. Und dort kann es dazu führen, dass das Verdauungssystem verstopft, weil Mikroplastik aufgenommen wird und nicht mehr ausgeschieden werden kann. Das ist dann wirklich das Plastik in Mikrometergröße. Wenn es dann kleiner wird, und das war das, was damals in dem Vortrag gesagt wurde, wenn es dann in den Nanometerbereich geht, also zwischen 100 Nanometern und einem Mikrometer, dann kann es in die Zellen eindringen und tatsächlich in Stoffwechselprozesse eingreifen der Fische und da dann wirklich als nicht nur physikalisch wirken, dass es irgendwas verstopft, sondern wirklich in die Stoffwechselprozesse eingreifen und tatsächlich toxisch sein.
Okay.
Und das ist die große Gefahr. Und diese Gefahr wird immer größer, oder man weiß, dass sie immer größer wird, man weiß aber nicht, wie groß sie jetzt tatsächlich zählbar ist. Denn die Analytik des Mikroplastiks im Meer, also einfach mal so einen Eimer Meerwasser holen und gucken, wie viel ist denn da drin von dem Zeug? Das steckt noch in den Kinderschuhen und die Doktorarbeit, die ich hier vorgestellt habe, ist ein Schritt auf dem Weg, das ein bisschen besser aufzustellen.
Mhm. Beängstigend.
Das war das Thema Mikroplastik. Das zweite Thema, zu dem ich noch was nachreichen wollte, war das Thema Payback, wenn du dich erinnerst. Wir haben gesagt, bezahlen mit Daten.
Ja.
An der Kasse die Payback-Karte zücken. Es ist also tatsächlich so, dass du mit deinen Daten bezahlst. Die Firma Payback macht da einen riesen Reibach damit. Es gibt in Deutschland 29, das ist Stand 2017, ich habe da einen ziemlich alten Pressebericht drüber gefunden. Der war aber so umfangreich, dass ich da gar nicht weiter geguckt habe. Ein FAZ-Artikel, den ich natürlich verlinken werde in den Shownotes, genauso wie die Doktorarbeit auch und alles, was noch kommt. Im Jahr 2017 gab es 29 Millionen Payback-Nutzer und 3,8 Millionen Payback-Transaktionen am Tag. Das ist, glaube ich, schon eine Marktmacht, die man dann hat.
Payback, ja, das ist eine gute Anzahl.
Ja, Payback ist eine Tochter von American Express. Es gibt einige andere Bezahlsysteme, die funktionieren im Prinzip genauso. Es gibt einen großen Konkurrenten, die Deutschlandcard. Die kannte ich gar nicht bis dahin. Die hat aber auch 20 Millionen Nutzer. Andere Konkurrenten haben es schwer. Ich weiß nicht, kennst du die Deutschlandcard?
Deutschlandcard, ich habe schon mal irgendwie was davon gehört, aber ich habe sie jetzt selber noch nicht gesehen. Also sie ist wohl nicht so gängig wie jetzt Payback. Das kennt ja jeder, auch aus der Werbung.
So, und dann ist es so, da macht Payback auch kein Geheimnis draus, da macht Payback sogar Werbung, denn die Payback-Kunden sind ja die Märkte. Es ist nachgewiesen, dass Leute mit Payback-Karte mehr und öfter einkaufen als Leute ohne Payback-Karte. Das heißt, du sparst nicht, wenn du Payback nutzt, sondern du gibst mehr Geld aus. Du kriegst natürlich auch mehr Mohrenköpfe natürlich nicht. Schaumküsse. Wie komme ich jetzt ausgerechnet? Shitstorm, gib mir noch eine Chance, es wieder gut zu machen. Oder Autoreifen, weiß ich nicht, vielleicht kaufen die Leute mit Payback-Karte 5 Autoreifen, damit sie eben noch den Messerblock kriegen. Weiß ich nicht, ist aber erwiesen, wirklich, das gibt es in Zahlen nachzulesen. Und es gibt auch gar nicht so viel zurück. Also du musst für 200 Euro einkaufen, um 1 Euro Payback-Guthaben zu kriegen. Das sind 0,5%. Ein bisschen weniger noch, also ja, etwa 60 Cent verdient dann die Firma Payback. Also du kriegst 1 Euro, die Firma Payback kriegt 60 Cent und für den Rewe oder DM oder wer noch alles mitmacht, kostet das dann 1,60. Das ist das Preismodell. 3/4 aller Kunden im Einzelhandel nutzen das trotzdem, weil sie es attraktiv finden. Also es gibt da so, das ist so ein bisschen der Sportgedanke, der dahinter ist. Es gibt Couponprogramme und dergleichen mehr.
Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Jäger und Sammler noch zu tun, oder? So hört sich's mal an. Punkte sammeln,
ja, genau.
Rabatte jagen.
Genau. Obwohl es, wie gesagt, nachgewiesen ist, dass die Leute mehr einkaufen. Aber jeder denkt natürlich dann, hahaha, das kann mir ja nicht passieren. Ich bin da ja schlauer.
Ja, aber lustigerweise, ich kenne das von einem anderen System. Und zwar die Metro, die schickt ja auch alle 2 Wochen, glaube ich, Angebote raus. Und wenn da irgendwie was drin ist ab 150 Euro Einkaufswert, kann man dann auch so ein Damaststahlmesser bekommen, kostenlos dazu. Dann sammelt man natürlich schon Sachen, damit man auf die 150 Euro auf jeden Fall kommt. Und wenn man dann an der Kasse steht, dann hat man auch mal gut eine 3 davor, obwohl man eigentlich nur 2, 3 Artikel gebraucht hat.
Ja. Ja, so ist das. Und das sind Kundenbindungsmaßnahmen für die Läden, denn das ist auch erwiesen, du vergleichst dann eben weniger. Du gehst dann dorthin, wo du deine Coupons kriegst und deine Punkte und guckst nicht mehr, ob es woanders vielleicht günstiger wäre. Und das ist der Grund, weshalb du da mehr Geld ausgibst. So, das ist aber nur der eine Punkt. Also es ist an sich schon mal ein Minusgeschäft, rein wirtschaftlich gesehen, rein vom Geldfluss gesehen, ist es ein Minusgeschäft für den Kunden. Und dann kommt es aber noch schlimmer, denn natürlich gibst du da Daten ab. Und es ist so, dass das Geschäft, bei dem du die Payback-Karte beantragst, die kennt von dir Name, Alter, Adresse und sie zeichnet dein Einkaufsverhalten auf. Mhm. Und das ist natürlich eine Information, mit dem die bares Geld machen. Ne? Die wissen dann natürlich genau, wann die Kunden Grills kaufen und Holzkohle und wann die Kunden Schokohasen und wann die Kunden Schokonikoläuse kaufen und können darauf natürlich genau ihr Angebot anpassen, um dem Kunden noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen im Zweifel.
Du hast ja, theoretisch hat man ja auch Bewegungsdaten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst im DM bin und gehe danach in den Edeka, dann hat man da ja auch wieder Daten, weil dann musste ich ja irgendwie von A nach B kommen. Plus es wird dann wahrscheinlich analysiert, was man im DM gekauft hat, was es vielleicht im Edeka nicht gab.
Ja, diese Daten hat die Firma Payback tatsächlich. Mhm. Die hat der einzelne Supermarkt nicht. Der einzelne Supermarkt kann nur sehen, was bei sich passiert, und auch nur für die Karten, die er selber ausgegeben hat. Also wenn jetzt jemand in der Rewe so eine Karte gekauft hat, dann hat die Rewe die Daten und dann kann die Rewe das Einkaufsverhalten verfolgen. Aber wenn der mit derselben Karte zum DM geht, dann weiß der DM gar nichts davon. Dann muss der DM nur die Punkte ausgeben und das Guthaben auszahlen möglicherweise. Mhm. DM hat dann nur von den Kunden, denen er selber die Karten verkauft hat. Aber alle Daten gehen zur Firma Payback und Payback wertet alle Daten für alle Kunden aus. Also nicht für den Kunden im Supermarkt, sondern für den Markt.
Mhm.
Das heißt, Payback sammelt diesen riesen Flut an Daten und als Service sozusagen für die Märkte wertet das alles zusammen aus und kann natürlich dann genau sagen, ja, hier Schokohasen nimmst du am besten am 24.03. ins Angebot und kannst dem Kunden damit so und so viel Geld aus der Tasche ziehen.
Mhm.
Und das, also so funktioniert das System. Das ist, wie gesagt, in einem FAZ-Artikel sehr schön zusammengefasst. Kann man in 5 Minuten lesen. Geht viel schneller als das, was ich hier gelabert habe. Artikel ist verlinkt. So, ich trinke einen Schluck. In der Zeit erzählst du.
In der Zeit erzähle ich. Wie kriege ich denn da jetzt die Kurve? Gute Nachricht heute. Trommelwirbel.
Ja. Oh, das war aber ein monstermäßiger Trommelwirbel.
Es wurde ja heute Johnson & Johnson zugelassen. Kurzfristig.
Zulassung empfohlen, wenn wir.
Zulassung empfohlen, genau. Und ich habe da mal ein bisschen was drüber gelesen, wie der sich so von anderen Impfstoffen abhebt, etc. Und war ein bisschen enttäuscht davon, dass der nach 4 Wochen Impfung nur 66% Schutzwirkung hat. Was allerdings gut ist, bei 85% der Verläufe ist der Virus dann oder die Erkrankung nicht schwer, sondern normal halt. Also wie man es so von der normalen Grippe auch kennt.
Ja, ganz kurz, also ja. 85% der schweren Verläufe werden verhindert.
Ja, also okay. Die sind dann.
Weil das ist was anderes, wenn du sagst, in 85% der Fälle wird kein schwerer Verlauf erwartet. Normalerweise wird ja in viel mehr als 85% der Fälle kein schwerer Verlauf erwartet.
Ja,
da,
genau.
Da muss man immer ein bisschen aufpassen mit Prozent.
Gut, dass ich dich dabei habe.
Ja.
Nee, aber genau, also 85% der Fälle sind nicht schwer verlaufend.
Das ist aber tatsächlich, glaube ich, wenig im Vergleich zu anderen, insbesondere im Vergleich auch zu AstraZeneca, der ja immer gern beschimpft wird. Da sind diese Raten beide wesentlich höher. Ich glaube, bei AstraZeneca kann man sogar sagen, dass man davon ausgehen kann, keinen schweren Verlauf zu kriegen. Selbst wenn man mit so viel Prozent noch erkranken kann, insbesondere an Südafrika-Variante, wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich habe keinen Zahlenwert, keinen schweren Verlauf kriegen.
Ja, dementsprechend war ich da auch ein bisschen verwundert, dass der eigentlich im Vergleich so schlecht abschneidet. Allerdings ist auch nur eine Impfung nötig. Aber naja, auf jeden Fall wird er jetzt dann in Deutschland wahrscheinlich auch dann genutzt werden. Was ja bei uns in der Region aktuell auch vom Ministerpräsidenten heiß diskutiert wird, ist, dass wir dadurch, dass wir ein Grenzgebiet zum Département Moselle sind, was ja auch sehr dafür steht aktuell, dass diese neuen Corona-Varianten dort mutieren und auch bei uns mittlerweile die Mutationen steigen, wird ja gemunkelt, dass wir mit jetzt fällt mir das Wort nicht ein, BioNTech, dass wir mit BioNTech sehr wahrscheinlich vermehrt geimpft werden, weil BioNTech ja durch eine Studie in Israel oder eine israelische Studie hat ja gezeigt, dass die, die BioNTech gespritzt bekommen, dann auch nicht mehr für andere ansteckend sind, die jetzt zum Beispiel nicht geimpft sind.
Ja, Israel ist ja die BioNTech-Studie. Ja. Das war ja, damit hat Israel ja praktisch seine Millionen Dosen BioNTech im Vorzugsprogramm bezahlt, dass man eben gesagt hat, im Gegenzug liefern wir euch Daten, was ja auch vernünftig ist. Das hätte jedes andere Land wahrscheinlich auch getan. Phase 4-Studie sozusagen, also gucken, wie kommt der Impfstoff wirklich an, wenn er verimpft wird. Das sieht man in Israel sehr schön. Soweit ich weiß, ist aber Moderna da absolut vergleichbar. Mhm. Da weiß ich eben nicht, wie die Studienlage ist. Ja, ich habe nichts dagegen. Also ich würde an Impfstoff alles nehmen, was ich kriege, was mich wahrscheinlich vor einer Erkrankung schützt. Und es ist ja so, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich mich jetzt mit Johnson & Johnson impfen lasse, dass ich den bis ins Grab mitnehme, ich kann ja dann nächstes Jahr, wenn die Situation sich entspannt hat, immer noch sagen, ich nehme mir jetzt noch eine Dosis BioNTech oder so. Mhm. Ja. Also wie das natürlich genau sein wird, steht in den Sternen, aber bis dahin wird es sehr viel mehr Erkenntnisse geben, da wird man sehr viel besser abschätzen können, wie riskant ist es jetzt oder wie sinnvoll ist es, sich nochmal neu impfen zu lassen oder auffrischen zu lassen. Es wird bis dahin was geben und wir werden am Ende alle gleich gut geschützt sein.
Ja.
Wichtig ist aber jetzt, überhaupt mal irgendeinen Schutz aufzubauen. Und deshalb.
Und wichtig ist auch, dass es jetzt mal wirklich, wirklich ins Laufen kommt. Weil jetzt ist ja wieder so ein bisschen alles verlangsamt, weil sie ja jetzt in froher Hoffnung sind, dass die Hausärzte dann ab Mitte April impfen können. Und es ist alles sehr, sehr zaghaft. Also ich habe vor mehreren Wochen ein paar Leute übers Internet angemeldet. Die haben immer noch keinen Termin, keine Zusage, gar nichts. Das sind Hochrisikofälle, also die gehen in alles mit rein, mit Vorerkrankungen, mit dem Alter über 80, mit allem, was man mit reinnehmen kann. Und ja, es gab noch keine Rückmeldung. Und das
dann wären sie aber in der ersten Gruppe gewesen.
Ja, ja, die sind auch in der ersten Gruppe.
Ja, die ist auch schon durch mit Terminen. Nö, werden doch Termine für die zweite Gruppe vergeben.
Ja, aber die erste Gruppe ist noch nicht durch, weil die Leute stehen ja noch da und warten auf ihre Termine.
Also ach so, dann ist das vielleicht, man hat ja die zweite Gruppe schon zugelassen wegen AstraZeneca.
Genau, man hat die kurzfristig geöffnet. Das wird ja jetzt auch wieder revidiert. Und ja, also es ist ein großes Hin und Her. Und wo wir gerade bei diesem Thema sind, musste ich, wann war das? Ich glaube, gestern Abend sogar schmunzeln.
Was? Genau, hast geschmunzelt?
Geschmunzelt,
ich,
ja.
Habe ich halt keiner zugeguckt.
Ja, wir wollten ja eigentlich gestern schon die Aufnahme machen. Dann war ich einfach mal kurzzeitig bettlägerig. Das ist das Alter jetzt, deswegen ein Jahr mehr, das macht schon viel aus.
Genau, und Melina hatte Geburtstag. Wer Melina zum Geburtstag gratulieren will, ihr kennt die Social-Media-Kanäle.
Genau.
Bitte.
Bitte,
jetzt
bitte.
Sofort.
Am 8. März hat das Handy noch nicht genug geklingelt. Ich kann noch einiges aushalten. Es war übrigens sehr anstrengend, dass man montags arbeitet und dann permanent das Handy klingelt, der Laptop leuchtet, weil Facebook irgendwie aufploppt oder sonst irgendwas. Das war eine Bewährungsprobe, würde ich sagen. Genau, jetzt nochmal zum Thema zurück. Gestern Abend wurde veröffentlicht, also zumindest habe ich es da zum ersten Mal gehört und gesehen, dass in Brasilien Luft geimpft wird.
Das hast du mir geschrieben und zwar genau so. Und ich habe mich gefragt, wird den Leuten Luft in den Arm gepumpt oder wird die Luft gepiekst und mit Impfstoff vollgepumpt?
Nein, also, hä? Es wird tatsächlich, also es gibt verschiedene Varianten, dadurch, dass es halt auf verschiedene Art und Weisen gefilmt wurde von Angehörigen. Und zwar war es so, es gibt verschiedene Videos, wo ältere Frauen oder auch Männer, also ältere Personen, da sitzen und werden halt geimpft und dann wird eine Spritze in den Arm reingesteckt und dann wird entweder auf die Spritze draufgedrückt und diese Kanüle ist leer, schon im Vorhinein, oder es wird gar nicht auf die Spritze gedrückt, aber der Impfstoff ist drin. Und das wurde per Handykamera dokumentiert von mehreren Leuten und aber wurde dann auch publiziert.
Wie sieht man das auf einer Kamera, ob ein,
also
ob
da ein siehst du es schon sehr, sehr genau.
Impfstoff drin ist oder ob Luft drin ist.
Das siehst du. Wenn Flüssigkeit drin ist und du bewegst die Spritze, das siehst du.
Nee. wenn keine Luft drin ist und nur Flüssigkeit, die Luft macht man ja am Anfang raus. Und wenn dann nur Flüssigkeit drin ist, dann siehst du keinen Pegel.
Ja, aber du siehst, wenn gar nichts drin ist.
Ja, wenn die Spritze voll Wasser ist, sieht es ja auch
aus
wie nichts.
Die Spritze wird ja nicht komplett aufgezogen
doch.
Mit dem Impfstoff.
Ja, doch, da wird aber dann die Luft rausgemacht, bevor sie in den Arm kommt. Ich weiß gar nicht, was mit dem Arm passiert, wenn da Luft reinkommt.
Ja, nichts. Das
der dann
ist der
fault.
Nur, das
oder pupst.
Das ist ja nur muskulär. Es ist ja auch nicht viel Luft, die da reingespritzt wird, gehe ich mal davon aus. Also wie viel Impfstoff, ja, genau. Aber das fand ich halt ziemlich seltsam. Und dann habe ich da mal näher nachgeschaut. Also es wurde, wie gesagt, gestern im Fernsehen publiziert. Habe dann auch ein bisschen nachgelesen. Und da gab es tatsächlich Dokumentationen per Video, die man, also man hat es wirklich gesehen, kannst du dir auch mal gerne anschauen.
Was werden wir tun?
Allgemein ist ja in Brasilien schon das Ganze sehr langsam und statisch, wie bei uns quasi. Also in Brasilien sind erst 3,3% der Menschen zum ersten Mal geimpft. Und das Krasse ist, jetzt weiß man gar nicht, wer geimpft ist und wer nicht, weil es wird natürlich so dokumentiert, als wärst du geimpft, also du kriegst deinen Stempel und dieses Babbel in den Impfpass rein und also es wirkt halt so, als ob du geimpft bist, aber du weißt es halt nicht. Und jetzt wird den Brasilianern schon geraten, immer zu zweit zum Impfen zu gehen. Und dass einer quasi wirklich kontrolliert, ob da auch wirklich was gespritzt wird. Also es ist total verrückt.
Das, sowas glaube ich ja immer erstmal nicht, bis ich das sehe. Aber du wirst mir den Link schicken und ich werde den auch verlinken.
Genau, und dann okay, kannst du es mit deinen eigenen Äuglein sehen.
Okay. Ich habe auch ein Impfthema hier ganz unten unter meinem Zettelstapel. Das wollte ich aber ein bisschen breiter diskutieren. Was mir in den letzten 2 Wochen extrem aufgefallen ist oder was mir so vorgekommen ist, dass es so einen kompletten Ruck in die Schwurbler-Richtung gegeben hat. Da passt eigentlich das auch ganz gut dazu, was du gerade erzählt hast. Es werden auch von selbsternannten seriösen Medien wie Spiegel TV völlige Quatschbeiträge verbreitet.
Okay.
Und das wird dann im Netz diskutiert und daraus leitet man im Netz, Social Media, wo ich gern und viel unterwegs bin. Wir haben unsere letzte Folge abgeschlossen mit wir müssen Liebe in Facebook tragen. Ich habe es versucht, aber es hat einfach nicht funktionieren wollen. Weil da wird so viel Scheiße gelabert. Unter anderem eben dieses Spiegel-TV-Video, in dem ein Professor Winfried Stöcker, der bislang vor allem dadurch in Erscheinung getreten ist, dass er sexistisch auffällig geworden ist und gesagt hat, Frauen haben in der Forschung nichts zu suchen und so weiter.
Das stimmt nicht ganz. Aber in Wahrheit ist es noch schlimmer. Seine Reaktion auf die MeToo-Bewegung war zum Beispiel, dass er den Schauspielerinnen empfahl, weniger aufreizend gekleidet zu Castings zu gehen, damit, Zitat, die armen Regisseure auf dem Pfad der Tugend bleiben. In seinen rassistischen Äußerungen wird er übrigens noch deutlicher.
Ja, und der hat jetzt einen Impfstoff erfunden. Und den wird er, also er hat da kein Zulassungsverfahren beantragt, er hat aber seine Leute schon geimpft damit und sich selber und seine Familie, und das funktioniert, und das will er jetzt, um den bösen Pharmafirmen und der bösen Regierung Paroli bieten zu können, verschenkt er den jetzt, den Impfstoff.
Okay.
Den bringt er jetzt so das Volk. Und
da nehme ich doch lieber die brasilianische Luft.
Ja, genau. Ja, die ist auf jeden Fall, wird die weniger Nebenwirkungen haben. Obwohl, man weiß es ja nicht. Da komme ich gleich dazu. Jedenfalls wird sowas dann, weil es ja bei Spiegel TV gekommen ist, und Spiegel TV, ne, Spiegel ist ja ein seriöses Medium, wird das dann verbreitet, so mit diesen, das ist mal wieder typisch Deutschland und das geht ja gar nicht und so. Dabei ist das ein absoluter Quatsch, was wirklich da drin erzählt wird. Ich habe ein paar Fakten zusammengesucht. Das Video werden wir auch verlinken, auch wenn wir das, nee, wir werden das Video nicht verlinken, wir werden den Blogartikel verlinken. Und wenn man den liest, dann wird man dort drin auch einen Link zum Video finden. Es geht um einen Subunit-Impfstoff, der so funktioniert, dass es einfach ein Stück Eiweiß, das ein Stück aus dem Virus, aus dem Spike-Protein. Das Spike-Protein ist ja auch ein Eiweiß, und dieses Eiweiß wird quasi auf chemischem Wege hergestellt und dann in den Körper reingespritzt, und der Körper bildet dann Antikörper. Mhm. Bei den anderen Impfverfahren, mRNA-Impfstoff, ist es ja so, oder bei beiden, sowohl bei dem mRNA als auch bei den DNA-Impfstoffen, mRNA ist ja Moderna und BioNTech, ein DNA-Impfstoff oder Vektorimpfstoff ist ja AstraZeneca. Da wird quasi der Körper dazu angeleitet, dieses Protein herzustellen. Über mRNA und DNA werden diese Erbinformationen in den Körper hineingegeben, quasi der Bauplan dieses Eiweißes, und der Körper produziert das Eiweiß dann selber und bildet Antikörper dagegen. Bei diesem Impfstoff, dem Subunit-Impfstoff, ist es so, dass das Eiweiß selber in den Körper gegeben wird. Kein Bauplan, sondern das Eiweiß selber, und der Körper bildet dann Antikörper dagegen. Das ist auch überhaupt nichts Neues. Es gibt eine Firma, die hat auch einen Impfstoff in der Testung. Das ist die Firma Novavax. Der ist auch schon ziemlich weit und der wird wohl auch demnächst kommen. Der funktioniert nach demselben Prinzip. Das ist also überhaupt nichts Neues. Und jetzt gibt es eine Petra Falb, eine Österreicherin, die einen Blog hat, der nennt sich So funktioniert's. Sie ist von der Ausbildung her Veterinärmedizinerin, ist aber auch oder arbeitet derzeit als Impfstoffgutachterin, und zwar schon lange Jahre. Sie kennt sich also, was die Zulassung von Impfstoffen angeht, sehr, sehr gut aus. Und ihr ist dieses Video untergekommen, und da hat sie sich in einem langen Blogbeitrag sehr, sehr trefflich drüber ausgelassen und aufgeregt, wie man sowas, und das ist der Punkt, den ich hier kritisiere, wie man sowas Journalismus nennen kann. Wie wenig sich Journalisten in ein Thema eingearbeitet haben müssen, um sowas zu publizieren. Und vor allem, um sowas in einem so problematischen Thema auch zu publizieren. Das weiß ja jeder, wie es abgeht im Moment, ja, mit,
auf jeden Fall,
mit Corona und Anti-Corona und Impfstoffbefürwortern, Impfstoffgegnern. Und dann sowas zu bringen von jemand, der sich gern wichtig macht und gern auch die Regierung abschaffen will, da macht er auch gar keinen Hehl draus und gern dagegen ist, das geht nicht. Es gibt viele, viele Punkte, die Petra Falb wirklich im Detail herausarbeitet, die nicht gehen. Ich werde nur einige jetzt nennen, die jeder für sich schon eigentlich ein Ausschlussgrund sind, sowas niemals in Deutschland zuzulassen. Es war ja so, der hat das ohne Zulassung oder ohne Erlaubnis überhaupt mal entwickelt. Das geht schon nicht.
Okay.
Die Journalisten haben nicht mal gefragt, wieso hast du da keine Erlaubnis, das zu entwickeln? Wieso hast du nicht einfach eine Erlaubnis beantragt, so wie das alle anderen auch machen? Das haben die Journalisten nicht mal gefragt in dem Beitrag. Die haben das einfach so dargestellt und ihn als Opfer dargestellt. Er hat nämlich dann nachher die Erlaubnis beantragt, den Impfstoff vertreiben zu dürfen und hat aber nicht die Erlaubnis gekriegt, sondern eine Anzeige. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt natürlich gegen ihn. Und das wurde als Skandal dargestellt in dem Video. Obwohl, Doppelpunkt.
Was wurde genau als Skandal dargestellt? Dass die Staatsanwaltschaft ermittelt oder dass er das so auf
den Weg gemacht hat? Ja, er hat jetzt hier als Robin Hood, der Impfstoffentwickler, hat er einen Impfstoff, den wird er verschenken, frei für jedermann. Und da werden ihm Steine in den Weg gelegt, dahingehend, dass er die Erlaubnis nicht kriegt. Stattdessen wollen sie ihn jetzt auch noch wegsperren. So wird das im Internet verkauft. Und so wird das auch in diesem, ich sage es noch einmal, Spiegel-TV-Beitrag verkauft. Von Journalisten, die diesen Beitrag gemacht haben. Und ich habe sonst auf Social Media keinen kritischen Beitrag. Ich habe nur gelesen, das ist typisch Deutschland. Ich habe keinen gelesen, der das versucht zu hinterfragen. Deshalb mache ich das hier in aller Ausführlichkeit. Kann trotzdem nur einige Punkte nennen, die Petra Falb aufführt, denn sonst ist unsere Zeit um und wir haben ja noch gar keinen Podcast der Woche, der sich nicht mit Corona beschäftigt. Da wollen wir ja auch noch hin heute.
Und wir haben noch gar nicht die Feedback-Runde angesprochen.
Das haben wir auch noch gar nicht getan. Deshalb beeile ich mich jetzt ein bisschen. Der Winfried Stöcker, der sagt ja, er will das Ding nicht nur frei vertreiben, sondern er will auch anbieten, allen anderen, die es können, das Zeug einfach nachzubauen und auch unter das Volk zu bringen. Er hat das Rezept, quasi das Kochrezept oder die Herstellanleitung, frei verfügbar auf seiner Internetseite, aber daran sieht man schon, was da alles nicht gemacht wurde. Beispielsweise, und das ist schon direkt ein dicker Punkt, wird überhaupt nicht gesagt, in welchem System diese Proteine überhaupt produziert werden. Es ist ja so, Proteine macht man nicht auf chemischem Wege, dass man Atome und Moleküle miteinander verknüpft, sondern man lässt das Zellen machen, Bakterien, die man mit Viren infiziert und die produzieren dann das gewünschte Eiweiß. Allerdings muss das natürlich unter genau kontrollierten Bedingungen passieren und es muss genau bekannt sein, in welchen Zelllinien das gemacht wird und also wie das Expressionssystem genau funktioniert. Davon sagt er kein Wort. Und das ist deshalb interessant, denn je nachdem, wie dieses Expressionssystem funktioniert, können da auch Retroviren eine Rolle spielen. Das gibt es manchmal. Und dann hast du das Problem, dass man mit diesem Impfstoff, der von einem Impfkritiker kommt und wo jetzt alle sagen, juhu, der Mann ist es. Es kann sehr gut sein, dass dieser Impfstoff tatsächlich Schmu macht mit der DNA im Körper. Das, was man ja bei BioNTech in der Presse immer befürchtet hat, das kann bei diesem Wirkstoff wirklich sein. Ob es so ist, weiß man nicht, denn es gibt keinerlei Angaben über das Expressionssystem. Wie wirksam es ist, hat er auch nicht überprüft. Er hat es halt mal sich und seiner Familie und seinen Mitarbeitern gegeben. Und bis jetzt hat noch keiner Corona gekriegt. Und es hat jeder auch Antikörper gebildet. Das ist auch okay. Das hat er dann auch mal an den Drosten geschickt und noch irgendwo hin und die haben dann auch gesagt, ja, tatsächlich, da sind Antikörper vorhanden, also im Prinzip funktioniert es, aber wie gut das funktioniert, weiß kein Mensch. Mitarbeiter als Probanden, so, ne, du arbeitest bei mir, ich entwickle einen Impfstoff und ich impf dich. Wie ist denn das? Also, du bist dabei, oder?
Ja, klar.
Also, du machst mit.
No risk, no fun.
Ich glaube, das ist auch ein Thema mit dem Arbeitsschutz.
Ja.
Denn man kann natürlich nicht einfach sagen, so hier, ich impfe meine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben ja auch dann Angst, falls sie sagen, nö, ich lasse mich nicht impfen, dass der dann mit Konsequenzen um die Ecke kommt. Und das ist Körperverletzung. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, weshalb, worauf sich jetzt die Anklage stützt.
Ist das nicht sogar schon erweiterte Körperverletzung, weil etwas in den Körper eindringt, oder?
Das weiß ich nicht. So genau kenne ich das. Steht auch da nicht drin. Der Arbeitsschutz wird dann nur ganz am Rande angesprochen. Mhm. Aber für mich ist das schon ein wichtiger Punkt. Denn du kannst nicht einfach deine Leute, das ist ja ein Druck, den du da ausübst als Arbeitgeber. Und das kann mächtig in die Hose gehen, ne?
Ja.
Ja, und dann eben letzter Punkt der wenigen, auf die ich mich konzentrieren will, die Zulassung. Warum hat denn der keine Zulassung beantragt oder keine Erlaubnis, den Impfstoff produzieren oder entwickeln zu können? Warum macht man das? Das ist natürlich viel Arbeit, dass so Dossiers, die man dann einreicht, die haben vierstellige Seitenanzahl. Das ist ein Prozess, der dauert sehr lange und so. Aber die anderen haben das doch auch alle gemacht. Warum macht denn der das nicht?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das, wie er es macht, auch nicht rechtens ist, allgemein. Also abgesehen von der Einreichung der Bedingungen, aber das wird wohl irgend so ein Hobbybastler sein, oder?
Wir können nur spekulieren. Es gibt keine Klarheit darüber. Und diese Journalisten haben danach noch nicht einmal gefragt.
Ja, das ist aber ein ähnliches Problem, wie wir es aktuell bei unserer Politik betrachten können. Wenn die Leute keine Ahnung davon haben, was sollen sie denn da auch fragen? Sie können es nicht hinterfragen, weil sie es nicht wissen. Und die waren halt natürlich nur auf dieses Interview aus und auf diese Schlagzeile. Und was war das? Spiegel, hast du gesagt, gell?
Jupp.
Gehören die nicht auch irgendwie zur Bild-Zeitung oder so irgendwas?
Nee.
Da verwechsel ich das gerade.
Nee, es, also
es ist der Stern, gell?
Es gibt immer mal wieder Leute, die von der Bild-Zeitung zu Spiegel wechseln.
Ah, dann war das dieser Zusammenhang, ja.
Was war denn der Blome mal? Weiß ich nicht, Nikolaus Blome war erst Bild-Zeitung, nicht Chefredakteur, aber Kolumnist oder irgendwo, weiß ich nicht, und war dann beim Spiegel und hat dann auch den Spiegel zu einem, ich muss aufpassen, wie ich sage. Also für mich ist Spiegel kein seriöser Journalismus mehr, schon lange nicht mehr. Und das hier setzt dem jetzt so irgendwie die Krone auf. Ich weiß nicht, ob Spiegel TV sonst wesentlich seriösere Beiträge macht, weil ich keine kenne. Aber dieses.
Es war eigentlich die Bestätigung, ja.
Ja. So, hast du noch was du unbedingt zu Corona loswerden willst?
Zu Corona? Nein, ich bin einfach weiterhin gespannt und gestern wurde vom Gerichtshof wurde ja veranlasst, dass die Einzelunternehmer, die Einzelhändler.
Saarländischen Oberverwaltungsgericht.
Genau.
Das ist, Saarland ist ja auch in Europa.
Ich habe irgendwie den ganzen Tag den Europäischen Gerichtshof schon im Kopf. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, ich denke an ihn. genau, unsere Läden dürfen wieder öffnen. Ich bin gespannt, ob sich die Leute dann dennoch etwas beherrschen und Abstand halten und an die Maske denken und an Hände desinfizieren etc. Und wie sich damit die Zahlen wieder weiterentwickeln werden. Also ich meine, dass wir diese Mutationen unter uns haben, das ist mittlerweile Fakt, auch zu einem großen Teil habe ich schon gelesen. Und dementsprechend ja, wird sowieso nach oben gehen. Es kommt jetzt nur drauf an, wie weit und wie schnell die Impfungen jetzt vorangehen. Und das sind mehrere Faktoren, wo ich mir denke, da kann so vieles schief gehen. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
Das Bars Klamottenlabel, die haben die Drosten Ultras Masken damals für uns gedruckt.
Mhm.
Vor denen ziehe ich ganz, ganz groß meinen Hut. Die haben nämlich gesagt, wir halten das für nicht verantwortbar zu öffnen. Und die machen weiterhin Terminshopping. Das heißt, wenn du ins Bars Klamottenlabel willst oder die Niki Merch oder Merchandise, weiß ich nicht, wie das, die Niki jedenfalls in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Wenn du da hingehst, musst du nach wie vor einen Termin buchen, weil die es so wollen. Die würden auch mehr Geld verdienen, wenn die komplett öffnen würden. Da gab es natürlich auch Social Media direkt einen Kommentar, oh ja, ihr macht das ja nur, damit ihr weniger Personal braucht. Aber da hat dann der Geschäftsführer, der Kim, direkt drauf geantwortet, und zwar mit mehreren Totschlagargumenten. Er hat gesagt, nö, wir brauchen genauso viel Personal. Unser Hauptding ist eigentlich die Klamottenproduktion, und die haben wir eh, und den Laden, der läuft so mit. Vor allem, weil wir eh nicht mit mehr Zulauf oder mit wesentlich mehr Zulauf rechnen. Wenn das Ding offen ist, kann halt dann nur sein, dass mal ein paar Leute zusammen im Laden sind, ne?
Ja.
Und es ist nicht so, dass es denen besonders schlecht geht. Die haben sogar in der Krise noch Leute eingestellt, was für ein Einzelhandelsgeschäft. Also der Laden ist halt nicht ihr Hauptding, ne? Aber trotzdem ziehe ich da meinen Hut davor. Und dann die Eier zu haben und zu sagen, ne, wir machen da nicht mit. Bei uns müsst ihr weiterhin Termine holen. Das finde ich ganz, ganz groß. Und das verdient hier auch eine Erwähnung, finde ich. Ansonsten, es ist, glaube ich, es wäre nicht sinnvoll, im Saarland zu sagen, nee, andersrum. Sinnvoll wäre es, alles wieder zuzumachen. Meiner Meinung nach. Nach wie vor. No Covid ist für mich die beste Strategie, die ich kenne. Alles andere hat sich bis jetzt gezeigt, funktioniert nicht. Was aber nicht funktioniert, ist im Saarland zumachen und in Rheinland-Pfalz geöffnet zu haben. Rheinland-Pfalz sind am Sonntag Landtagswahlen.
Ja.
Ist natürlich geöffnet und auch wesentlich mehr als im Saarland. In Luxemburg ist geöffnet. Die Luxemburger haben die Strategie, wir öffnen alles außer Schulen. Die Kinder können ja vielleicht nächstes Jahr mal wieder in die Schule gehen. Wenn du dann das Saarland zu hast, hast du natürlich den Einkaufstourismus in die angrenzenden Bundesländer. Man muss das erklären für Leute, die uns vielleicht aus der Republik zuhören. Im Saarland hat man nie weiter als 50 Kilometer bis zur nächsten Grenze. Und da kann man immer mal locker irgendwo hinfahren zum Einkaufen. Also nach Rheinland-Pfalz oder nach Luxemburg. Es gibt noch eine Grenze zum Departement Moselle. Das haben wir eben schon angesprochen. Die ist allerdings, die ist nicht dicht, aber da muss man zumindest einen Test nachweisen. Ein Testergebnis vom selben Tag, glaube ich.
Ich glaube, vom Tag vorher, oder? Kann es auch.
Oder sein. Nicht älter als 24 ja. Stunden, das kann sein, ja. Und dann darf man da drüber fahren. Aber ich glaube, da sind die Geschäfte auch zu. Weil eben das Departement Moselle ein Mutantengebiet ist. Dort gibt es überwiegend mittlerweile sogar die südafrikanische Variante. Ich glaube sogar mit, ich habe es letztens noch recherchiert, ich meine mit 60% sogar südafrikanische Variante. Das ist so ein bisschen auch ins Saarland übergeschwappt. Das war das, was du eben gesagt hast, ne? Ja. Natürlich arbeiten sehr viele, ich glaube in die Zehntausende geht das, Franzosen, die im Saarland arbeiten, und die bringen das natürlich auch mit.
Und da sind wir auch direkt beim nächsten Punkt. Also es ist total sinnbefreit, den Einzelhandel zum Beispiel zuzumachen, aber die Leute dann in der Industrie nebeneinander am Band stehen zu haben. Also da muss man dann wirklich entweder diese Teststrategie fahren, so wie sie es aktuell auch angeordnet haben für die französischen Mitarbeiter, die rüberkommen. Die werden in den meisten Unternehmen vor Ort getestet, bevor sie auf ihre Schicht dürfen. Oder man muss halt einfach sagen, man macht einfach mal alles zu und sorgt dafür, dass die Leute entzerrt werden auf der Arbeit und dass man sich dort dann nicht anstecken kann. Also ich kenne viele, ich habe ja auch mal als Studentin bei der ZF gearbeitet und deswegen kenne ich da noch viele, die haben erzählt, die sitzen in der Pause an dem Tisch, an dem man früher auch schon saß, und haben da zwischen jedem Arbeitsplatz Pappe stehen. Also wie soll das schützen? Das ist total bescheuert. Und dann gehen sie während der Schicht, das ist normal, dass man sich ab und zu mal einen Kaffee an den Automaten holen geht, dann geht man da halt zu zweit oder zu dritt an den Automaten, zieht sich einen Kaffee, steht dann noch da, schwatzt ein bisschen, jeder weiß, mit einer Maske lässt es sich schlecht trinken, also es ist total bescheuert eigentlich. Und da fühlen sich auch viele Mitarbeiter nicht gut aufgehoben. Also jetzt nicht nur bei der ZF, sondern allgemein auch in anderen Betrieben. Die kriegen dann eine Maske, so eine normale OP-Maske, also weißt du, diese mit dem dünnen Stoff.
Ja.
Und sollen dann damit den ganzen Tag rumrennen, aber die sind halt auch schnell durchgeschwitzt, die Dinger. Also gerade wenn du in geschlossenen Räumen bist und dort ist durch die Maschine eine gewisse Abwärme, dann hast du mal so 30 Grad auf der Arbeit und dann schwitzt du. Und das ist, also wenn man es macht, dann richtig. Und ich glaube, der Zug ist mittlerweile auch von den finanziellen Rücklagen unseres Landes abgefahren. Also das hätte man von Anfang an richtig konsequent machen müssen. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr. Dass da ist nur noch, ja, versuchen, mit dem kleinstmöglichen Schaden dort rauszukommen, bei dem, was man im Vorhinein alles verpasst hat.
Hm. Ja, aber wer ist schuld?
Ja, das ist halt schwierig. Also man kann natürlich auf die Regierung zeigen. Man kann aber auch sagen, viele haben sich bei dem ersten Lockdown schon nicht an die Maßnahmen gehalten. Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr am 8. März, da war ja schon Corona, habe ich noch mit der Familie, also mit der engeren Familie, aber ich habe mit der Familie noch in einem Restaurant gesessen und Geburtstag gefeiert, weil es da auch irgendwie, keine Ahnung, es war gefühlt nicht greifbar und es war gefühlt irgendeine Spinnerei, die mal wieder auf uns zukommt, sowas wie Vogelgrippe oder so, womit wir ja gar keine Berührungspunkte im Endeffekt hatten. Und man hat es einfach noch nicht ernst genommen. Und es wurde vielleicht auch, weil zu wenig Wissen von Anfang an da war, es wurde zu wenig aufgeklärt. Und die Maßnahmen, die ganz am Anfang ergriffen wurden, waren einfach nicht stark genug. Und sie wurden auch, glaube ich, zu schnell gelockert. Und am Anfang.
Also am Anfang dieses Lockdowns, am Anfang der zweiten
beim
Welle.
Ersten Lockdown. Also Mitte März war ja, glaube ich, der erste Lockdown. Und Der war ja doch sehr, man hat zuerst das gemacht, dann den nächsten Schritt, dann den nächsten. Dann kam der Sommer, dann wurde alles aufgehoben, es war alles gut. Dann kam der Winter, dann kam der zweite Lockdown jetzt. Aber das war einfach zu lasch. Also wenn ich da andere Länder sehe, wie Australien zum Beispiel oder auch Italien, die ja sehr schwer betroffen waren, die haben dann einfach auch Ausgangssperren und die Leute quasi gezwungen, in den Wohnungen zu bleiben, außer es ist etwas Dringendes, also Essen, Trinken, Kaufen gehen etc. Dann durften sie natürlich raus, aber dann auch mit eine Erklärung und das hat bei uns gefehlt. Also man macht einfach die Sachen, wie man sie bisher macht, mit Maske, mit Abstand und wenn dann halt die Geschäfte zu sind, ja gut, dann, keine Ahnung, dann bestellt man sich halt die Klamotten, die man gerne hätte im Internet und es ist irgendwie so gefühlt, es hat sich nur verlagert in eine andere Situation, aber man hat nicht so wirklich verzichten müssen und ich glaube, andere Länder waren da einfach viel, viel strenger, auch was das Testen angeht, was die Bewegungsdaten angeht. Also unsere App, die Corona-App ist ja, keine Ahnung, die ist gar nicht mehr irgendwie so ernst zu nehmen. Irgendwie jetzt hat der Smudo da von Fanta 4 auch noch eine App rausgebracht. Die wird jetzt auf einmal überall gehypt und oh, wie toll. Und da denke ich mir, wir haben eine App, warum nutzt man die nicht einfach mal, nur weil sie nicht von einem Superstar ist? Also es sind so mehrere Dinge, wo ich denke, da wurde einfach von Anfang an versagt und das hat sich mit über die Zeit hin mitgeschleppt. Und
die App ist nochmal ein eigenes Thema. Das ist auch sehr interessant, finde ich, weil die App, die überwacht dich ja, ne? Die macht ja genau das, was anfangs keiner wollte.
Ja, genau.
Und die Corona-Warn-App macht es deshalb nicht, weil zu der Zeit so ein großer öffentlicher Druck sich aufgebaut hat, bloß nicht die Standorte zu erfassen.
Ja, und da erfasst du direkt am Standort den Standort.
Ganz genau. Was du eben gesagt hast, will ich noch widersprechen, dass bei der ersten Welle falsch gehandelt wurde. Das glaube ich nicht. Die erste Welle hat Deutschland sehr gut in den Griff gekriegt. Weißt du denn, hast du so ein Gefühl dafür, was wir damals so für Zahlen hatten?
Ja, die waren ja recht niedrig. Nee, was ich damit.
Also wir sind jetzt, sind jetzt immer noch
höher als.
Wir sind jetzt ungefähr doppelt so hoch als am Höhepunkt der ersten Welle. Natürlich kann man die Zahlen nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber ich denke, größenordnungsmäßig wird man das können. Damals hängt natürlich immer sehr viel von der Dunkelziffer ab. Ne? Wie viel wird getestet und wie viel wird eben übersehen. Aber auch, wo du es immer definitiv ablesen kannst, sind die Totenanzahlen. Ne? Und da hat es in der ersten Welle wesentlich weniger gegeben als jetzt. Und das war gut. Im November, Oktober, November war es dann das Problem, dass man zu zaghaft rangegangen ist. Die Strategie fand ich richtig, dass man gesagt hat, wir machen zuerst alles zu, was wir nicht unbedingt brauchen. So leid mir das auch tut für die Kultur und die Gastronomie. Aber das waren Bereiche des öffentlichen Lebens, auf die man verzichten kann als Konsument. Und für mich war das richtig, dort anzusetzen und Schulen zum Beispiel erstmal aufzulassen. Dann hat man gesehen, dass das nicht reicht und dann hat man ja die Schulen auch noch zugemacht. Und was man jetzt aber macht, ist umgekehrt zu gucken, wo passieren denn die wenigsten Infektionen und will dann mit aller Gewalt, Luxemburg macht das ja ganz extrem, dort öffnen und also Einzelhandel zum Beispiel öffnen und sagen, in den Schulen haben wir mehr Infektionen, also lassen wir die Schulen zu. Das ist eine Strategie, die kann man gut finden oder schlecht. Ich finde sie schlecht, denn sie blendet komplett die Relevanz aus. Also wenn du sagst, wir verknüpfen das, die Öffnungs- und Schließreihenfolge, nur mit der Inzidenz, also wo passieren viele Übertragungen und wo passieren keine, dann müsstest du zuerst mal die Firmen alle schließen. Dann müsstest du, zuerst müsstest du die Arztpraxen schließen und die Impfzentren. Dann müsstest du die Firmen schließen, alle Plätze, wo Leute zusammen in einer Halle oder in einem Büro sitzen. Dann müsstest du die Schulen schließen und dann hätten wir nachher nur noch den Einzelhandel, der aber nicht mehr mit Waren beliefert wird, weil natürlich die Fabriken alle schon geschlossen haben. Also das ist das.
Ja, aber man muss einfach auch mal sehen, wenn man die Dinge entzerrt und Sicherheit auch am Arbeitsplatz garantiert. Also ich sage ja nicht, dass es nicht Firmen gibt, die das wirklich durchziehen. Aber zum einen, das sind immer mehrere Faktoren, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Zum einen ist der Faktor Mensch, also der Mitarbeiter an sich, ist nicht gut aufgeklärt oder nicht verständlich aufgeklärt. Das ist ein Problem. Zum Zweiten ist es so, dass in vielen Firmen sich nichts geändert hat, außer dass die Mitarbeiter eine Maske anhaben. Das reicht nicht. Also man muss die Arbeitsplätze entzerren. Man kann nicht die Leute direkt nebeneinander stehen haben. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich nochmal Revue passieren lasse, wie die Arbeitsplätze in bestimmten Firmen angeordnet sind, die ich jetzt kenne, da stehst du unmittelbar nebeneinander mit einem Abstand, keine Ahnung, von weniger als einem halben Meter. Und das ist bei der Sache einfach zu wenig. Weil warum sollte ich in einem Edeka 1,5 Meter, was übrigens nicht reicht, 1,5 Meter Abstand Minimum halten, besser aber 2 Meter, wenn ich auf der Arbeit neben mindestens 2 Leuten direkt stehe, also einer rechts, einer links. Was ist das für eine Logik? Dementsprechend muss die Aufklärung stattfinden und zwar so, dass es jeder versteht. Auch die vielleicht jetzt nicht auf dem höchsten Wissensstand sind, dann müssen einfach die Maßnahmen besser umgesetzt werden für jeden, für jede Firma. Dann muss sich auch gefragt werden, wer trägt die Kosten. Wenn jetzt ein Mitarbeiter jeden Tag 20 Minuten früher zur Arbeit kommen muss oder alle 2 Tage, weil er einen Test machen muss und muss das Ergebnis abwarten, wer trägt diese Zeitkosten? Also muss der Mitarbeiter das aus seiner eigenen Verantwortung mitbringen? Trägt das die Firma? Trägt das die Regierung? Das sind so Sachen, die sind einfach nicht gut geklärt. Und ich bin mir sicher, dass wenn man mit Leuten spricht und denen die Dinge erklärt, dass die das auch besser verstehen. Aber ich höre von allen Ecken und Enden nur, ja, wir arbeiten ganz normal weiter, haben dafür aber Masken an, aber am Kaffeeautomat haben wir dann keine Masken an und müssen aber auf alles andere verzichten, was Spaß macht, aber Arbeit geht. Und das finde ich halt, das hätte man besser lösen müssen. Also
ja, es ist aber trotzdem oft auch wenn es kommuniziert wird, ist die Bereitschaft auch oft nicht da. Ja. Meine Tochter ist in ihrer geteilten Klasse mit 12 SchülerInnen. Schätz mal, wie viel sich davon testen lassen.
0. Oder eine, deine Tochter.
3.
Also 3, ah ja.
Meine Tochter und noch 2 andere.
Okay.
Und dabei, das wird per Rachenabstrich gemacht. Das geht in einer Sekunde. Mund auf, das Ding in den Rachen einmal kurz und fertig.
Mhm.
Und da gibt es dann ein Päckchen Gummibärchen. Natürlich. Und mehr ist es nicht. Und das hat sie jetzt 2-mal gemacht. Beim 2. Mal hat sie schon gar nichts mehr davon erzählt. Weil kein Ding. Ja, und da kann man wirklich nicht sagen, dass das nicht erklärt wurde. Da gab es Schreiben, E-Mails und alles dazu. Und trotzdem macht es keiner.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Das stimmt. Und wo kommt die Entscheidung her, dass die es nicht machen? Also sagen das dann die Eltern, ja. Wurden die vorher irgendwie aufgeklärt oder woher kommt dieser Widerstand? Weil es trägt ja zu jedem seiner Gesundheit bei, also nicht nur zu der Gesundheit ihrer Kinder, sondern auch zu ihrer Gesundheit, zu der Gesundheit von Oma und Opa und allgemein zur Klasse, zur Lehrerin.
Das ist bei denen noch nicht angekommen.
Ah.
Also ich empfinde das auch als große Chance, dass aber meine Tochter zumindest alle 14 Tage, also im 2-wöchentlichen Rhythmus,
ja,
2-mal die Woche getestet wird. Dann hat man ja auch Klarheit.
Ich frage mich aber wirklich immer, ist das die fehlende Aufklärung oder ist das der Egoismus der Menschheit? Also ich verstehe das halt nicht so ganz. Und ich frage mich immer, wo ist da die Problematik? Und bei vielen habe ich gemerkt, auch jetzt bezüglich der Impfstoffe, da gibt es immer heiße Diskussionen um die Impfstoffe. Jeder will unbedingt BioNTech, weil BioNTech so, also BioNTech war der erste Impfstoff, das ist der beste, das ist eine neue Methode. Wenn ich mit Ärzten spreche, die sagen, sie sind froh, wenn sie AstraZeneca bekommen, weil man das halt kennt. Und zudem kommt es noch, dass AstraZeneca, dadurch, dass es weniger aufwendig ist, das zu transportieren, zu spritzen etc., dass da die Wirkung eigentlich eine größere Chance hat, weil bei BioNTech so viel schiefgehen kann. Und viele sagen dann, ah ja, ich will aber nicht Corona bekommen, wenn ich AstraZeneca bekomme, dann bekomme ich Corona. Da frage ich mich immer, wer erzählt sowas? Und wenn man dann mit den Leuten
drüber... Kann dir Quellen nennen im Netz.
Wenn man dann mit Leuten drüber redet und denen das erklärt, dann sehen die das dann doch wieder anders. Und da frage ich mich, liegt es wirklich daran, dass die Leute auch vielleicht müde sind, sich selber ihre Infos zusammenzusuchen etc. oder auch gar nicht, keine Ahnung, gar nicht dafür geschult sind oder auch zu alt oder zu beschäftigt und haben da einfach, dann hören nur das, was man in dem Medium, in dem sie sich befinden, dann halt hört. Und das ist für mich, also das ist noch ein großes Mysterium, was ich mich immer wieder frage, wenn ich sowas höre, wie jetzt da zum Beispiel bei dem Testen deines Kindes, weil, also sorry, wie oft hat man als Kind diesen ekelhaften Holzstab in den Mund geschoben bekommen, damit die Zunge runtergedrückt werden kann? Das ist 10-mal schlimmer, als wenn
Der kommt auch. Also mit dem wird die Zunge runtergedrückt und dann wird mit dem Tupfer einmal so rein, wieder raus.
Nee, ich mache schon von vornherein immer so weit den Mund auf, dass man das gar nicht braucht.
Ach so, du hast keine Zunge. Nee, aber es gibt wirklich keinen Grund, sein Kind in der Schule nicht testen zu lassen. Oder, nee, falsch. es kann sein, dass ein Kind Ängste entwickelt oder schon hat.
Mhm.
Aber es wird ja kein Kind gezwungen. Wenn das Kind vor den Arzt tritt und sagt, ich möchte das nicht. Ich meine, es sind Grundschulkinder, die können sich alle artikulieren. Ne? Den merkt man auch an, wenn die was nicht wollen. Dann werden die nicht getestet. Aber wenn ich als Elternteil meine Zustimmung verweigere, dann gebe ich dem Kind ja gar nicht die Chance, rauszufinden, ob es Angst hat oder nicht. Dann darf das Kind ja gar nicht da rein in den Test, in den Testraum. Dann bleibt es draußen, was übrigens in der Schule meiner Tochter sehr gut geregelt ist. Die warten nämlich so lange draußen auf dem Schulhof, die nicht getestet werden. Ich hoffe, dass es nächste Woche Dienstag regnet. Und Donnerstag scheiße regnet.
Das dachte ich auch gerade. Es wird regnen und schneien und stürmen.
Ja. Ja, keine Königin von Deutschland ohne den Podcast der Woche, der ja immer ein Podcast der letzten zwei Wochen ist. Ich will es kurz machen. Oder sollen wir es uns aufsparen und hast du noch was Wichtiges?
Nee, also ich würde dann eher sagen, dass wir das Feedback von dem Georg, der uns da ein sehr ausführliches geschickt hat zum Thema Sandknappheit, Fracking und Nord Stream, verlegen wir dann einfach auf das nächste Mal und gehen da nochmal genauer drauf ein. Mhm. Und dann ziehen wir den Podcast jetzt ins Rampenlicht, den Podcast
der Woche. Okay, weil wir ja so viel über Corona immer reden. Ich habe ja fast nichts vorbereitet, was mit Corona zu tun hat heute. Podcast der Woche handelt von der AfD, auch ein gern genommenes.
Oh Gott.
Und zwar das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Das kommt immer sonntags morgens. War letzten Sonntag mit Jörg Meuthen von der AfD. Geführt hat das Interview Jörg Findhammer, Deutschlandfunk-Redakteur. Und bemerkenswert fand ich einmal, dass Interview wird ja immer ein paar Tage vorher aufgezeichnet. Sonntag war der 8., nee, 9.
Siebte. Am Sonntag war der 7., weil am Montag hatte ich Geburtstag.
Ach so, okay, dann war der 7. und dann wurde das ein paar Tage vorher aufgezeichnet und dann kam ein wichtiges Gerichtsurteil, das die AfD betroffen hat.
Ja.
Und dann haben die tatsächlich das Interview nochmal aufgezeichnet, weil das erste quasi obsolet war. Und das finde ich schon mal einen guten Move, sowohl von Jörg Meuthen als auch von Jörg Findhammer oder dem Deutschlandfunk, weiß ich nicht, wer das entscheidet, dass das nochmal gemacht wird. Und ich habe das deshalb als Podcast der Woche empfunden. Ich suche mir das ja nicht aus. Ne? Ich nehme hier für den Podcast der Woche immer den Podcast, der mich am meisten beeindruckt hat in der Zeit. Und das war der Podcast, der mich am meisten beeindruckt hat, weil Jörg Findhammer als Interviewer da wirklich sehr, sehr intelligente Fragen sehr, sehr geschickt gestellt hat und auch sich nicht zu schade war, mal nachzubohren. Aber das in einem sehr neutralen Ton auf Augenhöhe. Mit Jörg Meuthen. Jörg Meuthen ist ein fantastischer Rhetoriker. Jörg Meuthen ist vielleicht sogar, ausgenommen Kevin Kühnert, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin, ist Jörg Meuthen einer der brillantesten Rhetoriker, die im Berliner Politikbetrieb so rumlaufen. Leute sagen immer von Christian Lindner, dass er so ein guter Rhetoriker ist. Ich finde aber gar nicht, dass der ein guter Rhetoriker ist, weil der sich dauernd selber widerspricht und sich angreifbar macht. Jörg Meuthen ist so ein Aalglatter, den es sehr schwer anzugreifen ist. Und Jörg Findhammer hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich versuche das wirklich kurz zu fassen, erklären, um was es in diesem Gerichtsverfahren geht. Der Verfassungsschutz hat ja beschlossen und auch bekannt gegeben, die AfD in Gänze zu beobachten, als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Die AfD hat sich im Januar dagegen gewehrt, hat dagegen geklagt und hat eine Reihe von, das nennt sich Zwischenregelungen beantragt, unter anderem sollte der Verfassungsschutz nicht mehr nennen dürfen, wie viele Mitglieder der rechte Flügel hat. Denn der Flügel sollte sich ja auflösen, hat auch gesagt, dass er sich auflöst. Aber die 7000 Mitglieder, die vorher dem Flügel angehört haben, sind jetzt immer noch in der Partei. Und das sind halt nicht gerade mal so ein paar, sondern das sind 7000, die mutmaßlich rechtsextreme Ansichten haben. Das sollte der Verfassungsschutz nicht mehr sagen dürfen. Und der es heißt Bundesverfassungsschutz, ne? Sollte nicht mehr sagen
dürfen. Da bin ich heute leider raus.
dass die AfD beobachtet wird, dass sie ein Verdachtsfall ist. Denn wir haben Wahlkampf überall in der Republik und da macht es sich natürlich nicht gut, wenn man den Verdacht auf sich lasten hat, rechtsextrem zu sein. Wobei ich das gar nicht so genau weiß bei der AfD. Aber die AfD ist gescheitert mit diesen Anträgen zur Zwischenregelung, weil der Verfassungsschutz gesagt hat, okay, wir geben nichts nach außen, wir halten still, wir geben nichts in die Presse darüber, wir führen euch weiter als Verdachtsfall, wir beobachten auch weiter, wir beobachten nicht das Spitzenpersonal, aber wir beobachten den Otto-Normalabgeordneten der AfD, so wie wir das für richtig halten, und wir geben nichts nach außen an die Presse, sodass ihr keine Veranlassung habt oder so, dass ihr euch nicht beschweren könnt, dass euch das im Wahlkampf Steine zwischen die Beine legt.
Okay.
Und deshalb hat das Gericht am 26. und 27.01. diese Anträge der Zwischenregulierungen abgelehnt, hat gesagt, nee, der Verfassungsschutz darf euch weiter beobachten, aber der Verfassungsschutz hat stillzuhalten, nichts an die Presse durchzustechen. Dann, jetzt hier einen guten Monat später, hat natürlich in der Zeitung gestanden, der Verfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Das war am 2.3., das haben verschiedene Medien berichtet. Am 4.3. sind dann auch schöne Detailberichte ans Licht gekommen. Ist also der Verfassungsschutz in der Zwischenzeit dazu gekommen, dass tatsächlich diese Einstufung so zu treffen ist, hat aber nichts nach außen gegeben, offiziell. Die Medien haben Rückfragen gestellt an den Verfassungsschutz. Verfassungsschutz hat immer gesagt, nö, wir haben gesagt, wir dürfen dazu nichts sagen, wir wollen dazu nichts sagen und tun das auch hiermit nicht. Jetzt gab es aber trotzdem diese Presseberichte, also muss ja irgendjemand was nach außen gegeben haben. Mhm. War dann ein großer Skandal. Die AfD hat direkt gesagt, natürlich hier, guck mal, Inlandsgeheimdienst kann nicht mal selber seine Geheimnisse für sich behalten, trotz vorheriger Zusage. Und tatsächlich, das Verwaltungsgericht in Köln hat daraufhin die Beobachtung der AfD untersagt.
Oh Gott.
Das heißt, der Verfassungsschutz darf jetzt nicht mehr beobachten, weil der Verfassungsschutz sich mutmaßlich nicht an die Auflage gehalten hat, nichts nach außen zu geben. Um der AfD eben wegen Chancengleichheit, die AfD ist ja noch nicht verurteilt, vielleicht ist sie ja gar nicht recht, vielleicht ist sie.
Vielleicht.
So, ne? Also, die AfD hat gewonnen jetzt vor Gericht.
Voll.
Jetzt komme ich zu meinem Punkt. Jörg Findhammer hat die Frage gestellt, was denn, wenn das, was dort an die Presse gekommen ist, die Presse hat ja nicht gesagt, woher das kam. Wenn der Verfassungsschutz euch als AfD als verfassungsfeindlich oder rechtsextrem einstuft, dann gehen euch ja auch die Dokumente zu, eurem Anwalt oder euren Anwälten. Was denn, wenn diese Anwälte das jetzt an die Presse gegeben haben und es gar nicht der Bundesverfassungsschutz war? Und das fand ich äußerst spannend. Der Meuthen hat natürlich total das verneint, ne, auf das Schärfste verurteilt und so. Nein, das war, aber er konnte es nicht belegen. Was hätten wir denn davon, wenn unsere eigenen Leute das machen würden? Ja, sie haben natürlich jetzt den Skandal, dass sie sagen können, Inlandsgeheimdienst kann seine eigenen Geheimnisse nicht behalten. Hier, schaut mal die Regierung und so weiter, ja, wählt stimmt. Beim nächsten Mal AfD. Und genau darauf hat der Jörg Findhammer so ein bisschen gebohrt. Aber wie gesagt, in einem Ton auf Augenhöhe. Und das finde ich extrem wichtig bei sowas. Wenn du Leute von der AfD vorführen willst, dann kannst du das nicht machen, wenn du von oben herab das tust. Und du darfst natürlich auch nicht in die Position kommen, dass diese Leute auf dich herabblicken und dich irgendwie so vorführen. Nee, der Jörg Findhammer hat das wirklich auf Augenhöhe und sehr, sehr schlagfertig und eben mit diesen sehr intelligenten Fragen, wie ich finde, hingekriegt, dass der Meuthen die Hosen runterlassen wollte. Und jetzt kleiner Schwank am Rande. Weiß ich nicht, ob du die Woche Frontal 21 geguckt hast. Ist ja dann auch rausgekommen, dass der Meuthen noch ein größeres Problem hat. Es gab ja mehrere Spendenskandale, die AfD an der Backe hat in den vergangenen Jahren, seit 2015. Alice Weidel hat da mal 120.000 Euro eingesackt von einem Henning Kohnle. Auch andere, auch der Jörg Meuthen wurde schon zur Zahlung einer Strafe von 270.000 Euro verurteilt sogar, wegen Entgegennahme illegaler Spenden. Und jetzt hat Frauke Petri, Klammer auf, Ex-AfD, jetzt irgendeine Partei, weiß ich, die Blauen oder so, wollte sie mal gründen, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Die hat jetzt ausgepackt und hat den Verdacht in die Welt gesetzt. Also sie weiß natürlich da viel mehr, als sie sagt, aber sie hat jetzt da ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, sie war auf jeden Fall mit dem Meuthen schon bei diesem Henning Kohnle, der ein Milliardär ist, der ein sehr zurückgezogenes Leben in Zürich und London führt, aber irgendwie ein Faible für die AfD hat. Und die Frauke Petri sagt, sie wäre mit dem Meuthen schon bei dem gewesen und hat mit dem über Möglichkeiten zum Verdecken von illegalen Spenden gesprochen. Und tatsächlich wurde dann Meuthen auch im Wahlkampf von einem Verein unterstützt. Sehr viele Wahlplakate im Wahlkampf hat gar nicht die AfD selber geklebt, sondern der Verein, wo steht's, der Verein Recht und Freiheit, wo natürlich nicht klar ist, wer dahinter steht. Aber jetzt wird es wohl immer klarer, dass ein gewisser Henning Kohnle dahinter steht, sodass es möglicherweise gar nicht sehr viele einzelne kleine, in Anführungszeichen kleine Spendenskandale sind von ein paar hunderttausend Euro, sondern ein Riesending, dass dieser Henning Kohnle einmal über diese verdeckten Einzelspenden, über Strohmänner natürlich und einmal über diesen Verein tatsächlich Gelder in Millionenhöhe in diese Verein in diese Partei illegal reingepumpt hat.
Und ja, das, alle, die es jetzt gerade nicht sehen können, ich schüttel fast die ganze Zeit mit dem Kopf.
Ja, gleich fällt er ab, wir sollten Schluss machen. ja, ich denke, das wird Jörg Meuthen noch eine Zeit lang beschäftigen. Hashtag Meuthengate. Da werden wir noch sehr viel uns amüsieren in der Presse und da wird er sich auch nicht so einfach rausreden können.
Ja.
Deckel drauf.
Ja.
Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte@könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch Dagtür wieder, wie wir Königin von Deutschland werden.
Spieglein, Spieglein an der Wand, hat den besten Stoff im Land. Deine Antwort überrascht mich nicht, und macht der rechte Rand. Bizeps aufzupumpen, braucht man Fitnessstudios. Jetzt kannst du Luft impfen. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.